Hallo und willkommen im Equal Care Podcast für alle Eltern, die Gleichberechtigung im Familienalltag leben und als Team gemeinsam wachsen wollen, verbunden und gleichberechtigt. Ich bin Hannah Drexler, Kulturwissenschaftlerin, systemische Beraterin, Coachin und Mama von 3 Kindern. Mein Mann und ich leben seit Beginn unserer Elternschaft ein 50-50-Modell und daher weiß ich auch ganz persönlich, Gleichberechtigung ist möglich, aber sie passiert nicht von allein. Hier bekommst du Impulse und praktische Tipps, um Care-Arbeit fair zu verteilen, Rollenbilder zu hinterfragen und neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein zu gewinnen. Schön, dass du zuhörst. Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Folge, in der ich mit Anne Dittmann gesprochen habe über ihr tolles Buch Jungs von heute, Männer von morgen. Anne arbeitet eben als Autorin und Journalistin ganz viel zu Themen rund um Geschlechtssensibilität. Und in dieser Folge geht es um die Frage, wie wir unsere Söhne feministisch und bindungsorientiert begleiten können, eben ohne Angst, jenseits von Härte und jenseits Stereotyper Gegenerzählungen, die da ja auch schnell entstehen. Wir haben darüber gesprochen, was Männlichkeitsnormen mit Jungen machen, wie sie entstehen und wie wir ihnen im Alltag eben möglichst differenziert begegnen können. Also eine spannende neue Folge. Wenn du diesen Podcast gerne hörst oder auch neu entdeckt hast, dann abonniere ihn unbedingt, damit du keine Folge verpasst. Teil ihn auch super gern mit anderen Eltern. Und ich freue mich natürlich immer über eine Bewertung, wenn dir dieser Podcast gefällt. Damit hilfst du mir, diese Perspektiven, die hier aufgezeigt werden, sichtbarer zu machen und ja einfach noch mehr Eltern damit zu erreichen. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude und ja neue Gedankenanstöße mit dieser Folge. So, willkommen in meinem Podcast, liebe Anne. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dein tolles Buch Jungs von heute, Männer von morgen sprechen. Meine erste Frage ist, wie es eigentlich zu dem Buch kam. Was war da so deine ganz persönliche Motivation, dich mit diesem spannenden Thema zu beschäftigen?
Ja, ich glaube, das war also schon ein längerer Prozess. Also das fing quasi schon damit an, dass ich, dass mir bei der Frauenärztin gesagt wurde, ihr Kind hat einen Penis. Und ich wusste nicht genau, also für mich war das wie so ein bisschen so ein Brett vom Kopf. Ich hatte mir ein Mädchen gewünscht, hatte ein Wunschgeschlecht, was ich jetzt auch tatsächlich, habe jetzt kürzlich mal überlegt, wenn ich nochmal ein Kind kriegen würde, hätte ich tatsächlich kein Wunschgeschlecht mehr. Also das ist wirklich auch mir vergangen, aber damals war das so, mein erstes Kind, ich wollte ein Mädchen haben. Und bei einem Jungen habe ich richtig, oder beziehungsweise als ich dann gehört habe, okay, dieses Kind in meinem Bauch hat einen Penis, dann hatte ich wirklich wie so ein Brett vom Kopf, weil ich irgendwie dachte, was mache ich denn mit einem Jungen? Also bei einem Mädchen war das für mich ganz klar, wie ich es erziehen möchte. Ich bin selber noch in der DDR geboren quasi und ostsozialisiert, also gerade so noch, ne? Man sagt Wendekind für meinen Jahrgang 90er und bin aber eben noch ostsozialisiert. Meine ganze Familie ist aus dem Osten. Die Frauen in meiner Familie haben immer Vollzeit gearbeitet, haben ihre Karriere gemacht. Meine Omas waren Ingenieurin und Zahnärztin und die haben aber auch gleichzeitig noch den Haushalt und die Kinder gemacht. Also es war nicht gleichberechtigt unbedingt in der DDR, aber die Frauen waren durchaus emanzipierter. Und von daher wusste ich einfach auch, wie man ein Mädchen erzieht und hatte eine positive Vision. Und die fehlte mir bei einem Jungen. Also diese positive Vision, was mache ich denn mit einem Jungen, die fehlte mir. Das habe ich nicht gelernt, weil eben auch die Männer im Osten nicht unbedingt emanzipiert groß geworden sind, sondern die sind mit starken Frauen aufgewachsen, aber mit Männern, die haben sich nicht unbedingt großartig unterschieden vom Westen. Ne? Also die sind auch einfach nur arbeiten gegangen und haben sich dann um, keine Ahnung, Reparaturen im Haushalt gekümmert, aber nicht unbedingt die Kinderbetreuung so 50-50 übernommen. Dann musste ich also so ein bisschen wie so eine emotionale Verknüpfung wirklich auch, also mir erarbeiten zu der Vorstellung, dass ich einen Jungen kriegen werde. Also ich musste quasi dieses Brett vom Kopf, das ich plötzlich hatte, so überwinden. Und der erste Schritt dazu war für mich quasi zu sagen, dass mein Kind mit diesem ganzen Geschlechtergeplänkel erstmal gar nichts zu tun hat. Also dieses Kind im Bauch, das möchte erstmal nur geliebt werden und das braucht mich und das ist abhängig von mir. Und mir war erstmal am wichtigsten, dass unsere Bindung irgendwie dann doch wieder da ist. Also dass ich wirklich so diesen Knoten zum Platzen bringe. Und dann über die Jahre, mein Sohn ist jetzt ja auch schon, der ist ja auch schon 10, also älter als, der wird bald 11. Und über die Jahre habe ich dann auch gemerkt, dass ja mir wie so eine Angst im Nacken auch saß bei der Kindererziehung, dass ich so ein bisschen so dann immer dachte, oh, er soll nicht so jemand, also nicht so ein Mann werden, nicht, ne, er soll nicht wie so ein Macker am Tisch sitzen und sich bedienen lassen oder so. Und dann das Blöde war halt bei so einer Angst im Nacken, also dass sie halt kein guter Erziehungsratgeber ist, dass sie halt immer scannt, was macht das Kind gerade und könnte das schon der Anfang von diesem Mackertum werden. Und wenn er dann gefragt hat, Mama, kannst du mir mal vielleicht ein Glas Wasser bringen, und er saß gerade am Tisch, dann war das direkt so, ah, Alarmglocken an, das könnte sein, dass er das später dann immer so macht. Und dann habe ich gemerkt, das tut uns nicht gut, weil ich habe dann auch ein, zweimal so Sachen gesagt wie, wenn du die Wäsche nicht aufhängen willst, willst du dann irgendwie mal werden wie diese Mackermänner, die dann irgendwie die Frauen alles machen lassen sollen. Mein Sohn hat mir auch so ein bisschen dann so den Vogel gezeigt und hat gesagt so, Mama, was ist los? So, es passt halt gar nicht zu meiner Art, also meiner Erziehungsart, meinem Erziehungsstil, und es passt auch nicht zu unserer Art von Bindung. Also ich habe ja einen sehr bedürfnisorientierten Erziehungsstil und auch einen demokratischen Erziehungsstil, und plötzlich komme ich ihm hier mit Vorwürfen. Und da hat er ja auch so ganz organisch reagiert und hat gesagt so, was ist hier los? Und ich habe gemerkt, okay, mit dieser Angst im Nacken oder mit irgendeiner Wut auf Männlichkeit komme ich eigentlich in der Erziehung nicht weiter. Es belastet eigentlich nur unsere Bindung und im schlimmsten Fall zerstört es den Selbstwert von Jungen. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass das Thema nicht nur mich umtreibt, sondern tatsächlich auch also meine Bubble auf Social Media. Und ich habe dann auch so ein paar Videos gesehen, wo dann Frauen gesagt haben, ja, wie erzieht man Söhne? Die müssen das jetzt einfach mal aushalten und jetzt ist der Feminismus da und dann müssen die sich jetzt auch einfach mal zurückstellen. Und ich habe gemerkt, okay, andere werden den gleichen Fehler machen wie ich. Also andere werden jetzt quasi auch noch ermuntert auf Instagram und Co., den Söhnen mit Härte zu begegnen. Dabei ist es doch genau das, was wir nicht mehr wollen bei Männern, also diese Härte. Und dann war für mich ganz klar, das ist ein Thema, das betrifft nicht nur mich, da machen sich ganz viele Frauen Gedanken, vielleicht, also ne, nicht nur Frauen, sondern generell Eltern, auch Väter. Und es gibt ja auch diese Zahlen, dass Frauen immer linker wählen und Männer immer rechter. Und ich habe auch Artikel gelesen, da wurde gefragt, was macht das eigentlich mit einer Beziehung? Und ich dachte dann, ja, aber was, also mit einer Liebesbeziehung, ne, mit Paaren, mit Dating. Und ich dachte dann, ja, was macht das aber eigentlich auch mit der Beziehung zwischen Müttern und Söhnen? Ne? Mhm. Also auch da, auch da gibt es ja so ein Spannungspotenzial. Ja, und dann habe ich das Buch geschrieben und bin ganz tief eingetaucht in die Männlichkeitsforschung und habe mich damit so 2 Jahre beschäftigt.
Ja, vielen Dank, dass du das getan hast. Ich habe es auch wirklich super gern gelesen, eben auch als unter anderem Jungs-Mama. Meine Jungs sind auch fast 10 und 6,5. Genau, also das Thema beschäftigt mich auch schon länger. Und ich kann auch das nachvollziehen, und das fand ich auch interessant, als ich es gelesen habe, dass du hast es als Brett vor Kopf beschrieben. Ich habe auch gemerkt, in der ersten Schwangerschaft war nämlich dieser Penis, den wollte ich gar nicht. Also wir wollten das Geschlecht gar nicht wissen, aber der hat sich so aufgedrängt. Das war auch noch lustig, sozusagen irgendwie, dass wir zu spät weggeguckt haben. So, oh, ist das ein Penis? Ja, ich glaube, das ist ein Penis.
Oh,
ich
weiß, wow.
Er lag halt irgendwie so anders als, ne, erwartet sozusagen. Mhm. Und dann, ja, wie auch immer. Und darüber musste ich auch lange einfach lachen, weil das dann einfach irgendwie, ich auch das Gefühl hatte, ah, ich glaube, ich sollte das auch dann doch erfahren, weil es mich eben auch beschäftigt hat. Ne? Also ich konnte mich deswegen auch in der Schwangerschaft damit beschäftigen und habe darüber auch erst gemerkt, aha, ich hatte eine Erwartung und ich hätte ein Mädchen sozusagen besser gefunden. Wie komisch ist das denn? Also das fand ich auch irgendwie erstmal konfrontierend. Ne? Mhm. Das hat mir sozusagen gezeigt, aha, ich mache einen Unterschied. Und ja, warum mache ich das eigentlich? Und bei mir hatte das auch, glaube ich, mit dieser Nähe, also gefühlten Nähe zu tun, sozusagen, dass ich bin selber sozusagen weiblich sozialisiert, aha, dann weiß ich vermeintlich, ne, ist mir das halt näher, was zu tun ist. Ja. Das ist ja, also rückblickend denke ich, was für ein Schwachsinn, aber gut. Weil bei Mädchen haben wir ja genauso Ängste und da geht es ja genauso darum, irgendwie eine Geschlechtssensibilität herzustellen und da wollen wir ja auch bestimmte, ja, Geschlechterklischees, ja, zumindest bewusst haben, ne, und irgendwie, ja, sensibel damit umgehen. Aber genau, es gibt ja auch das finde ich interessant, Studien, dass ja sozusagen im Patriarchat sich natürlich lange immer der Junge oder der Mann, ne, das bessere Geschlecht natürlich war oder, ja, sich das aus Gründen gewünscht wurde. Genau. Und dass sich das aber gewandelt hat, ja, ne, weil Frauen mehr Möglichkeiten einerseits haben.
Das ist wirklich ganz interessant, weil in der DDR hat sich das früher gewandelt. Da war früher das also weibliche Geschlecht quasi das Gewollte. Und es ist mittlerweile also auch eben in ganz Deutschland so der Fall. Und ja, da gibt es verschiedene Theorien. Einerseits sagt man, okay, ja, weil sie verschiedene Möglichkeiten hat. Wir können auch, also ein Mädchen, da kann man sowohl hineinfantasieren, oh, das mit ihm kann ich mein Fußball-Hobby teilen, aber man kann auch hineinfantasieren, oh, die kann ich anziehen wie eine kleine Prinzessin. Also Eltern können ganz verschiedene so Hobbys oder Dinge, die sie einfach mögen, ihre Assoziation in den Mädchen übertragen, weil für Mädchen heute alles möglich scheint. Natürlich gibt es immer noch den Gender Pay Gap, die Altersarmut ist immer noch weiblich und so weiter, aber grundsätzlich scheint alles im Bereich des Möglichen zu liegen, für das einzelne Kind. Und dann gibt es noch die Theorie, dass Eltern denken, okay, später, wenn ich pflegebedürftig bin, dann werde ich das nicht von einem Jungen erwarten, sondern ein Mädchen wird mich vermutlich pflegen. Und entsprechend ist es auch so eine Art von Altersabsicherung. Also auch schon vor Hunderten von Jahren hat man eher den Jungen gewollt, weil man dachte, okay, der wird mir eher eine Absicherung, der wird mir eher also Einkünfte bescheren als einem Mädchen, das ich dann irgendwie wegverheiraten muss. Also da scheinen irgendwie verschiedene Berechnungen drin zu liegen, aber vielleicht auch einfach etwas Emotionales. Und du hast auch gesagt, du hast für dich festgestellt, ah, ich mache doch einen Unterschied. Und selbst wenn wir kein Wunschgeschlecht haben, machen wir, also die meisten Eltern, einfach Unterschiede zwischen ihren Söhnen und ihren Töchtern. Und da ist ja auch allein schon das Gender-Marketing für verantwortlich, ne? Dass wir unsere Babys einkleiden wollen. Ich wollte damals einen ersten Strampler für meinen Sohn kaufen und ich gehe in den Laden rein und ist wirklich alles nur voll rosa und blau. Und ich dachte mir, was wähle ich denn jetzt? Soll ich in das, also in die Schiene, in die ich bestimmt bin, rein quasi mit meinem Sohn, dass ich das Blaue nehme, oder soll ich dagegen rebellieren und dann rosa nehmen? Aber bin ich dann eigentlich doch, also letztendlich lasse ich mich ja dann doch austricksen, weil ich gehe ja einfach nur ins Gegenteil und dann bin ich doch wieder an dem ausgerichtet, was sein soll, nur eben ins Gegenteil. Und dann habe ich den einzigen mintgrünen Strampler genommen, den es dort gab. Also und auch die Spielzeugregale rosa, blau, und sind die Püppchen blau? Nee, die sind rosa. Also wer soll es dann kaufen? Genau. Von daher, selbst wenn wir von der Wertigkeit sagen, also mir ist das letztendlich egal, machen wir doch ein Unterschied, weil wir ja auch jeden Tag dahin gelenkt werden.
Vielleicht gucken wir auch noch einmal dahin, was überhaupt so ein bisschen auch das Dilemma ist. Oder das haben wir ja auch schon angesprochen. Du schreibst, dass Männlichkeit ja im Grunde ein soziales Konstrukt ist und noch ne, also eine größere Dimension sozusagen jeweils ist nicht nur das biologische Geschlecht und die muss immer wieder hergestellt werden, um sozusagen sich abzugrenzen.
Ja.
Und was bedeutet das im Grunde für Jungs oder was hat das für Folgen? Weil ich glaube, da fängt es ja sozusagen an, warum es auch so herausfordernd ist oder ja, warum das so nötig ist, natürlich geschlechtssensibel auch zu sein.
Ja, also es gibt Männlichkeitsnormen und es wird immer so von irgendeiner toxischen Männlichkeit gesprochen, ne, in Artikeln, auf Social Media und so weiter. Und man denkt dann irgendwie an ja, Egoismus, Gewalt oder so. Aber tatsächlich gibt es ganz wissenschaftlich abgegrenzte Männlichkeitsnormen. Die sind, wenn man nachschlagen möchte, in dem CMNI verzeichnet. Das sind 11 Eigenschaften, die gelten. Also die werden quasi global von PsychologInnen angewendet, um herauszufinden, welche Männlichkeitsausprägungen wo in welchen Regionen oder aber auch in welchen Milieus am meisten gelten. Und ich kann die jetzt nicht runterrattern, aber dazu gehört auch Gewalt, ja. Dazu gehört aber auch Selbstständigkeit. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei Selbstständigkeit schon mal sind, Es gibt mittlerweile auch Studien, die haben, ich glaube, das war eine australische Studie, die hat 20.000 Männer befragt zu verschiedenen Männlichkeitsnormen. Und darunter war auch die Norm Selbstständigkeit. Und man hat herausgefunden, es ging bei der Studie um mentale Gesundheit bzw. Gesundheit auch und Männlichkeitsnormen. Und man hat herausgefunden, dass diejenigen Männer, die besonders den Wert der Selbstständigkeit für sich als wichtig erachtet haben, dass die ein erhöhtes Risiko haben, an Depressionen zu erkranken oder auch an einem Suizid zu sterben. Also die waren dann eher tendenziell suizidal auch. Dann gibt es die Norm Homophobie, Feindlichkeit gegen Homosexuelle. Es gibt die Norm Dominanz, Playboy-Verhalten, also der typische Bachelor quasi, der ja gerne mit ganz vielen Frauen ausgeht. Wer How I Met Your Mother gesehen hat, Barney Stinson. So. Das erhöht alles den Status. Und du hast ja auch schon mal richtig gesagt, also Männlichkeit, wir müssen Männlichkeit eben, dürfen das nicht nur als Geschlecht sehen, sondern Männlichkeit ist ein Status auch. Und dieser Status muss immer wieder hergestellt werden. Das heißt, Männer müssen aktiv ihre Männlichkeit erzeugen. Das hat man auch in Studien herausgefunden, wo man gefragt hat, so wie verlieren denn Frauen ihre Weiblichkeit und Männer ihre Männlichkeit? Und da wurde bei Frauen gesagt, Weiblichkeit vielleicht durch eine geschlechtsangleichende Operation oder so. Also da wurde wirklich lange überlegt, weil es ist wirklich schwierig, die Weiblichkeit zu verlieren. Mhm. Und wie verlieren Männer ihre Männlichkeit? Da wurde ganz schnell gesagt, so, ja, wenn sie ihren Job verlieren und ihre Familie nicht mehr ernähren können. Und dann gab es eine Folgestudie und da wurde getestet, was passiert denn, wenn Männer ihre Männlichkeit verlieren, also wenn die Männlichkeit bedroht wird. Und da mussten Männer Zöpfe flechten. Und das hat schon ausgereicht. Also man hatte da gleichzeitig auch eine Kontrollgruppe und die Männer, die Zöpfe geflechtet haben, die haben sich danach aggressiver verhalten und hatten auch aggressivere Gedanken. Und man schließt das darauf zurück, dass eben Aggression oder auch ne, eine Form von Gewalt oder Wut, Wut ist ja auch eher ein männliches Gefühl immer noch, dass das eben sehr schnell die Männlichkeit wiederherstellen kann, weil es eben dieser Männlichkeitsnorm entspricht, von Gewalt. Und das Problem ist eben mit diesen Männlichkeitsnormen, man sieht, dass je mehr Jungen dazu erzogen werden, diesen Normen entsprechen zu müssen, desto ja, kürzer leben sie, desto gefährlicher leben sie. Sie riskieren ihren Körper, sie fragen weniger um Hilfe, sie konsumieren gewisse Substanzen, die auch bis zum Tode führen können. Sie sind schlechter in der Schule, sie haben weniger soziale Beziehungen und sie haben weniger einen Bezug zu ihrem eigenen Körper, also im Sinne von einem Körpergefühl. Wann es ihnen gut geht oder wenn was zwickt und zwackt. Und sie haben eben einen schlechteren Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und Emotionen, was auch bedeutet, dass sie ihre Persönlichkeit nicht voll entfalten können. Also dass sie wirklich anheften an diesen Männlichkeitsnormen. und weniger an dem, was sie als Mensch, als individueller Mensch, den es nicht ein zweites Mal geben kann, gerne mögen, was sie fühlen, was sie denken. Ja, und das führt, wie gesagt, also zu ganz unterschiedlichen, vielfältigen Nachteilen in dem Leben. Und wir müssen eben ja auch also überlegen, diese Männlichkeitsnormen, die waren vielleicht mal hilfreich in irgendeiner Zeit, in der man sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hat und dann irgendwie an die Ressourcen kam und dann überleben konnte. Aber wir leben ja in einer Demokratie. Wir leben ja in einer zivilisierten Welt. Wir leben in einer Welt, in der es eben Schulen gibt, in dem es Behörden gibt, in dem man Anträge ausfüllen muss, in dem man eben nicht kriminell werden sollte, in dem man ja auch zur Arbeit geht und dort mit KollegInnen zu tun hat und so weiter. Das heißt, die Umstände sind ganz andere heute und die Männlichkeitsnorm hat sich daran nicht angepasst. Und deswegen sind ja auch Mädchen, also auch das ist eben quasi, passt ja wieder zu dieser Theorie, warum sind Mädchen beliebter? Die sind angepasster an die Umstände, in denen wir heute leben müssen. Und die Männlichkeitsnorm eben nicht. Und deswegen müssen wir die Männlichkeitsnorm verändern.
Ja. Ja, das finde ich nochmal wichtig, ne? Das sozusagen einfach ist auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene auch zu verstehen. Warum ist das wichtig? Aber auch, was passiert da? Was wollen wir denn eigentlich verhindern, in Anführungsstrichen? Mhm. Gleichzeitig hast du ja auch schon gesagt, das ist auch ein bisschen das Problem der Perspektive. Das habe ich auch bei mir selbst beobachtet und fand ich auch nochmal interessant. Mit dem Lesen des Buchs mir auch nochmal so bewusst geworden, dass das mein eigener Prozess war des Verlernens oder so, also weil das ist ja eigentlich ein Prozess, ja, Männlichkeitsnormen natürlich in Frage zu stellen. Und wenn wir selber so gelernt haben, dass die negativ behaftet sind, gerade aus so einer feministischen Perspektive, und wir Wissen darüber haben, was für negative Konsequenzen das haben kann, dann entsteht ja so eine Angst. Mhm. Und die ist ja total hinderlich, würde ich sagen, im Umgang mit den eigenen Kindern, ne? Und das ist auch was, was mir in meiner Bubble oder auch, ich habe ja auch eine Community, wo sich viele Mütter dazu austauschen, und dann lese ich auch oft so diese Angst raus, zum Beispiel im Umgang mit Wut bei Jungs oder diesen Kampfspielen oder sozusagen, es gibt ja auch einfach ein gewisses Alter, wo überhaupt Geschlecht erstmal überhaupt wichtig wird, ne, und sozusagen die Identität sich überhaupt darüber auch bildet, und dann tendieren Kinder natürlich erst recht ja dazu, sozusagen bestimmte Geschlechterklischees attraktiv zu finden, und dann kommt direkt sozusagen diese Angst hoch. Würdest du sagen, das ist die Voraussetzung, weil wie gesagt, das war so ein bisschen auch eines meiner Learnings. Ich brauche eigentlich auch erstmal diese Vision sozusagen, ne? Oder was halte ich überhaupt für mein Kind für möglich, damit ich nicht sofort so eine Angst kriege, wenn es anfängt, wenn es sich, weiß ich nicht, ein Schwert wünscht und immer nur Polizei und Feuerwehr spielen will. So, weißt du, was ich meine? Ich finde, das ist ja noch der Schritt. Was muss eigentlich in mir auch passieren, damit ich überhaupt da sensibel was begleiten kann, weißt du?
Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, was in uns passieren muss, ist, dass wir sowohl männliche und weibliche Anteile in uns, also männlich assoziiert, ich mache jetzt hier so Anteile,
ich weiß,
Anteile in uns alle auch wertschätzen können. Weil ganz viele Frauen sind so, die versuchen nie Nein zu sagen, sich also immer Kompromisse zu finden und so. Aber was ist denn mit dem Durchsetzen? Das ist total toll. Also Durchsetzen ist eine männlich assoziierte Kompetenz und die ist wichtig, die wollen wir unseren Söhnen gar nicht aberziehen. Also gut, wenn die das lernen, gut, wenn die das können. Aber sie müssen natürlich auch lernen, Kompromisse schließen zu können, einen Konsens finden zu können, aushandeln zu können. Was ist mit uns? Wir müssen das auch lernen. Wir haben vielleicht in unserer Kindheit gelernt, auszuhandeln, Kompromisse zu schließen, uns mal zurückzunehmen. Aber haben wir überhaupt gelernt, uns durchzusetzen? Also wann setze ich mich selber denn mal durch und sage so, nee, das hier ist eine Grenze und über die gehe ich nicht rüber und ich werde da auch nicht weiter verhandeln. Das ist das Minimum und das möchte ich auch haben. Oder ich will genau das und das ist nicht das Minimum, sondern das ist jetzt einfach mal alles und das nehme ich mir jetzt. Weil ich habe oft genug in anderen Bereichen mich zurückgesetzt und das jetzt nehme ich mir. Und das ist eine tolle Kompetenz. Wir sehen zum Beispiel auch es gibt so Studien zu hochbegabten Kindern. Und die haben sowohl Also sind sehr erfolgreich in der Schule, weil man entdeckt hat auch, dass sie sowohl männlich assoziierte als auch weiblich assoziierte Kompetenzen haben. Die können aushandeln, die können sich durchsetzen, die können wütend sein, die können aber auch weinen, die können Freude zeigen, die können so, ne, die können zuhören, die können aber auch selber mal sagen, was ist. Also die haben wirklich die komplette Bandbreite. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben diese Angst verlieren, und die verlieren wir nicht, indem wir uns sagen, okay, ich darf davor jetzt keine Angst mehr haben. Und wenn ich doch Angst habe, dann bin ich wieder doof, weil ich das richtig mache. Sondern wir verlieren die nur, indem wir selbst bei uns feststellen, ah, wie cool ist es, die komplette Bandbreite zu haben. Ich bin selbstständig, aber also ich kann auch Verantwortung übernehmen, aber ich kann auch nach Hilfe fragen, weil wir haben in unserer Gesellschaft ein Hilfenetz. Wir haben Sozialhilfe, wir haben Therapien, wir haben Therapieplätze. Natürlich sind die schwer zu kriegen, aber viele Menschen gönnen sich das nicht mal, danach zu fragen und danach zu suchen. Oder ich gehe zum Arzt natürlich und ich nehme an mir alle Vorsorgeuntersuchungen, die es gibt und so weiter. Ne? Oder ich sage auch mal bei einem Familienfest, nee, sorry Leute, ich bring nichts mit. Kann jemand meins übernehmen, weil mir wächst gerade alles über den Kopf, ich schaff's nicht. Oder auch im sozialen Netzwerk, in der Kita oder in der Schule, dass man da auch mal um Hilfe bittet, dass man aber auch mal sagt, so, aber das möchte ich nicht. Also diese ganze Bandbreite, unser Leben ist so komplex. Es ist nicht immer nur die Fürsorge, die uns weiterbringt. Manchmal ist es auch ein bisschen das, in Anführungsstrichen, Kämpfen. Und das Problem ist eben, dass die Männlichkeitsnorm diesen Aspekt, diesen also kompletten Fürsorgebereich ausschließen, weil Männlichkeit, so wie sie traditionell quasi gesehen wird, die grenzt sich von der Weiblichkeit ab. Also männlich ist alles, was nicht weiblich ist. Und das ist ein Problem. Also da müssen wir eben raus, dass wir unseren Söhnen zeigen, wie gut es sich anfühlt, wie gut es tut, eben auch selbstfürsorglich zu sein, fürsorglich gegenüber anderen zu sein. Wie kann man eigentlich mit kleinen Kindern umgehen? Wie putzt man einen Haushalt? Was macht mir da Spaß? Was finde ich total doof? Diese ganzen Fürsorgekompetenzen, da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen. Aber ne, dass wir das einfach zusätzlich in ihr Leben holen und nicht immer darauf gucken, was hat jetzt irgendwie zu sehr mit den Männlichkeitsnormen zu tun, sondern dass wir wirklich eher was dazu holen, statt an unseren Jungs irgendwas wegzumäkeln.
Das finde ich nämlich auch so einen super wichtigen Punkt, die Stärken, ne? Genau, in diesen Qualitäten sozusagen zu sehen. Ja, dann lass uns doch mal ganz konkret über sozusagen diese, ich nenne es jetzt mal, geschlechtssensible Erziehung sprechen. Weil die sieht ja auch einfach, würde ich sagen, verschieden aus. Je nach Alter des Kindes hat man ja auch einfach ganz unterschiedliche Einflussmöglichkeiten. Ne? Wenn ich sozusagen irgendwie in den ersten 3 Jahren kann ich irgendwie entscheiden, was gibt's hier für Spielzeug, was ziehe ich dir an. Ne? Also man kann ja am Anfang noch super vieles einfach selber steuern, je nachdem, was einem da wichtig ist und was man für ein Bewusstsein hat und darüber ja auch so die Vielfalt an Möglichkeiten an Spielzeug zum Beispiel zur Verfügung stellen. Und das verändert sich ja aber auch. Ne? Danach, würde ich sagen, fängt ja auch die Geschlechtsidentität, das Bewusstsein über Geschlecht an und Wünsche und Vergleiche vielleicht über Kita und dann später Schule. Und dann kommen ja einfach weitere Einflussfaktoren auch so von außen. Wie kann eine geschlechtssensible Erziehung, wie kann die aussehen?
Also erstmal möchte ich nochmal kurz ganz grundsätzlich mit dir diskutieren, weil da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich höre das immer wieder, ja, ich habe ja dann später immer weniger Einflussmöglichkeiten. Und irgendwie bin ich auch, also ich bin damit nicht so doll einverstanden. Also ich bin dann immer ein bisschen, ist das so? Weil ich glaube, wir haben, ja, wie du schon sagst, am Anfang geht es ganz viel um Pflege, Spielzeug, Sachen, die man so besorgt. Aber wenn ich mir vorstelle, so mein Sohn wird immer größer und ich habe das Gefühl, mein Einfluss ist der gleiche, aber in der Qualität ändert er sich. Also es geht mehr um die Beziehung und Gespräche und dass ich mich auch interessiere und neugier, aber auch, dass ich nicht sofort irgendwie Sachen verurteile oder mich abgrenze, sondern manchmal auch einfach so Dinge hinnehme und aushalte. Also ich habe das Gefühl, meine Einflussmöglichkeiten sind komplizierter geworden, weil mehr emotionale Arbeit Und weniger, was kaufe ich eigentlich? Also so wie auch die Fürsorge für unsere Kinder komplizierter wird und feinspuriger. So erst geht es darum, wie wechsle ich eine Windel, und in der 10. Klasse geht es darum, was kann ich wie ansprechen. Also, ne? Weißt du, was ich meine? Deswegen frage ich mich immer, ist das so, dass die Einflussmöglichkeiten abnehmen, oder müssen wir nur feinfühliger werden?
Ja, gute Frage. Ich glaube, ich meine das so. Ja. Also ich habe ja eben auch zwei Jungs und sehe, wie unterschiedlich die natürlich sind. Ich würde es so sagen, genau, ich habe natürlich ganz viele Einflussmöglichkeiten und die nutze ich auch. Und absolut hat das viel mit in Frage stellen, ins Gespräch gehen, bekräftigen aber auch oder einfach auch, ja, bekräftigen wahrscheinlich auch, ne, an manchen Stellen zu tun. Aber es kommen halt, vielleicht andersrum formuliert, es kommen einfach so viele Einflussfaktoren ja hinzu, und dann habe ich nicht so sehr in der Hand, also das liegt an den Umständen des Kindes. Zum Beispiel ist bei meinem einen Kind in der Klasse, war das nie ein Thema, diese junge Mädchen-Thematik, die gab es nie. Mhm. Und die haben immer, also die haben einfach an sich auch eine gute Klassengemeinschaft, aber ja, so, die Freundschaft, das hat sich überhaupt nicht verändert. Und bei dem anderen Kind ist es ein Thema. Und ich glaube, das hat was mit der Klassendynamik, ne? Also da sind so viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Wer kommt da, in welchen Freundschaften, aus welchen Kitas und so weiter. Wie gehen die ErzieherInnen und LehrerInnen mit diesem Thema um uns? Also, ne, da sind dann so, kommen dann so Dinge hinzu, und dann ist das eben bei dem einen Kind nie Thema und bei dem anderen ist es ein Thema. Sowas meine ich. Oder auch diese Interessen. Vielleicht interessiert sich ein Kind, ja, weiß ich, mir fällt gerade kein gutes Beispiel, aber ich sehe, dass die einfach natürlich sehr unterschiedliche Interessen haben, und genau, mein Einfluss ist bei beiden natürlich gleich. Also ich habe die gleichen Kapazitäten und so weiter, da mich mit auseinanderzusetzen. Aber ich habe viele Dinge dann irgendwann auch weg, genau, was Freundschaften, was Umfeld betrifft, was Hobbywahl und so betrifft. Da kann ich was mitbestimmen und dann grundsätzlich zu gucken, eine Vielfalt anzubieten. Aber genau, ich sehe nur, da kommen einfach weitere Einflussfaktoren dazu, und dementsprechend und vielleicht auch die Persönlichkeit, ist es schon so, dass ich weniger kontrollieren kann, mache ich jetzt auch Anführungsstrichen, als jetzt eben, wenn das Kind 2,5 ist und, weißt du, ich, ja, es einfach viel weniger Einflussfaktoren von außen hat. So rum vielleicht formuliert.
Ja, ich würde sagen, das Kind wird ein bisschen, also es wird unabhängiger, zunehmend unabhängig von den Eltern. Aber ich finde das so spannend, weil ich studiere ja gerade noch nebenberuflich Medienpädagogik. Mhm. Da wird auch immer wieder, müssen wir immer wieder uns daran erinnern, die Kinder sind keine passiven Rezipienten. Die nehmen nicht, die gucken nicht und saugen das auf wie ein Schwamm. Das ist immer so diese Aussage, oh, der saugt das alles aus wie ein Schwamm, aber das stimmt ja nicht. Also da wird immer wieder Wert drauf gelegt, dass wir uns bewusst machen, Kinder sind aktive Rezipienten, die sehen etwas und dann machen die etwas damit. Also die überlegen, wie verhalte ich mich dazu, passt es zu meinen Werten, wie kann ich das annehmen, erweitert es meinen Handlungsraum und so weiter. Also das heißt, ich denke, das dürfen wir nicht nur bei Medien so sehen, sondern die bewegen sich ja dann in der Schule, in der Kita, konsumieren Medien und so. Und die sind weiterhin aber wie aktive Rezipienten, aktive Zuschauende oder aktive Menschen auch in der Gesellschaft, die nicht alles, was sie hören, dann irgendwie einfach übernehmen. Also du weißt es, aber mir ist es auch immer wieder wichtig zu sagen, weil auch viele Eltern Angst haben, wenn die Kinder gewisse Medien konsumieren. Oh, schnell, schnell, ich schalte schnell aus, weil da wurde irgendwie ein Schimpfwort gesagt, ne, keine Ahnung, die Frau wurde abgewertet und oh nein, jetzt ist es in seinem Kopf drin. So, da haben ganz viele Eltern so das Gefühl, so nein, ich muss eine Sicherheitsblase um das Kind herum machen. Und da möchte ich dann immer auch nur darauf hinweisen, so ist es ja nicht. Also die hören das und dann überlegen die, was mache ich jetzt damit? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das auch in Bezug auf meine Werte und meine Weltsicht? Die kommen dann auch zu uns und besprechen das mit uns, und wir können dann auch nochmal versuchen, die Dinge einzuordnen. Das heißt, eigentlich sind, ich würde immer sagen, ja, als Eltern denkt man dann, oh, sie werden immer unabhängiger und sie machen ihr eigenes Ding und ich habe da nicht mehr viel zu sagen, aber ich meine, da unterschätzen wir, wenn wir wirklich eine gute Bindung zu unseren Kindern haben, da unterschätzen wir, glaube ich, unsere Rolle, weil die Kinder, ich merke das ja sogar in meinem Alter noch, ich bin 35 und ich komme dann und zu meiner Mutter auch mal zurück und frage sie Sachen und wir diskutieren Dinge oder ne, ich ordne es mit anderen Leuten ein. Aber so die Dinge arbeiten, in unseren Kindern, aber das heißt nicht, dass sie angenommen werden. Um zur Ursprungsfrage zurückzukommen. Was kann man da am Anfang machen, wenn sie noch klein sind? Da ist es schon ganz wichtig. Also ich habe irgendwie instinktiv darauf geachtet, dass ich zum Beispiel die Brotbüchse, die ist aus Aluminium, da ist nichts drauf. Da ist kein rasendes Fahrzeug drauf, kein Spider-Man, kein Batman. Und bei dem Schulranzen habe ich es auch so gemacht. Und das ist tatsächlich auch finanziell clever, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein, weil die Kinder in seinem Alter jetzt ganz, also einige haben neue Schulranzen, weil sie eben nicht mehr die Astronauten in der 5. Klasse auf den Schulranzen haben wollen, sondern irgendwas Neutrales. Und mein Sohn läuft weiter mit seinem neutralen Schulranzen rum. Aber tatsächlich zeigen auch Studien, da gab es eine Studie bei der Uni Göttingen, meine ich, die schon gezeigt haben, dass all diese Symboliken, und also ich bezeichne jetzt so Batman, Spider-Man und so die ganzen Helden quasi aus irgendwelchen Filmen, das ganze Merchandising, das sind Symboliken und die sind auch so geschlechtsspezifisch. Und diese Symboliken, die machen etwas mit unseren Kindern, weil sie bieten unseren Kindern eine Identifikationsplattform quasi an und unsere Kinder, was ja auch erstmal nicht schlimm ist, aber das Problem entsteht dann, wenn das quasi sehr einseitig passiert. Wenn eben Batman und Spider-Man und Lightning McQueen halt einfach auf Stärke gepolt sind. Auf ich kann rasen, ich kann hochheben, also es ist einfach körperliche Stärke und Wettbewerb. Und entsprechend probieren unsere Kinder sich dann auch nur in diesen Sphären aus. Wenn da noch andere Identifikationssymbole dazu kämen, die sie genauso annehmen, was ich glaube sehr schwierig ist, aber dann probieren sie sich so in verschiedenen Dingen aus und können auch fürsorgliche Aspekte quasi ausprobieren, dann wäre das ja etwas anderes, dann bietet das so quasi ein breites Spektrum an Identifikationsmöglichkeiten, aber das Problem ist, dass unsere Kinder halt sich einschießen auf 2, 3 Figuren, ne? Das sind dann so ihre besten, oder Teil der Freundesgruppe quasi, das sind ihre auch Vorbilder. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, dann zu sagen, wir nehmen noch das und das und das dazu, weil unsere Kinder suchen sich die Figuren aus, die sie mögen, ne? Das können wir nicht bestimmen. Und entsprechend wird schon gesagt, man sollte schauen, dass man jetzt auf T-Shirts oder zum Beispiel jetzt beim Thema T-Shirts, ne, da sind Mädchen oft irgendwie die Panda-Bären oder die Koala-Bären oder so und die Jungen sind die Raubtiere, da sind Dinos abgebildet oder Tiger oder so. Also auch da sieht man wieder, was wird hier eigentlich quasi, was wird hier angeboten an Aktionen, an Bewegung, die man ja auch nachahmen möchte dann. Und da wird eben empfohlen, möglichst eben diese Figuren, diese Symboliken zu umgehen und dann ja T-Shirts, Brotbüchsen, Schulranzen, Rucksäcke, Schuhe und so weiter lieber so zu kaufen, dass die Kinder sich darin gut bewegen können und ja, sie eben ohne Symbole sind oder mit einem Stern ist ja auch in Ordnung. Also, aber eben, dass es eben nicht diese Figuren sind, die immer nur auf Stärke und Kraft und Wettbewerb gepolt sind oder auf Jagen oder so. Genau, also das scheint tatsächlich etwas mit Kindern zu machen.
Also so eine Neutralität zu versuchen, beziehungsweise eine gewisse Vorauswahl. Ich mache das auch bei Kleidung, Schuhen, wie auch immer. Wenn wir das online irgendwie, ne, wo auch immer, mache ich sozusagen eine Favoriten, ne, mache ich eine Auswahl sozusagen. Oder beim Schulranzen habe ich es auch gemacht. Dann lasse ich das Kind sozusagen von dieser Auswahl, also erstens ist es auch einfach reduziert, ne, dann sind das halt nicht Millionen T-Shirts, aus denen ich wählen könnte, sondern halt 5 oder so. Also weil ich schon total wichtig finde, dass sie nur eine Wahl natürlich haben. Ja. Und gerade gestern hat wieder einer meiner Jungs sich dann die lilanen Fußballschuhe ausgesucht, ne? Und ich sorge halt einfach oder ne, immer wieder dafür. Und natürlich gehen die auch mal in den Laden und suchen sich da was aus. Aber ich glaube auch, dass das so manchmal eine Komplexität schon reduziert und diesen Einflussfaktor halt, wo kann ich ihn nutzen? So geht es mir oft. Oder bei Filmen natürlich auch, ne? Oder irgendwelchen Serien. Also ich gucke die jetzt auch nicht alle vor, sondern sammle natürlich irgendwie auch manchmal Tipps oder so. Und dann haben die natürlich auch einen eigenen Wunsch und die sehen ja auch woanders Sachen und nicht nur hier. Aber sozusagen immer wieder so zu gucken, wo kann ich eine gewisse Vielfalt sozusagen anbieten, das finde ich auch so ganz alltagspraktisch.
Genau, auch die Farben. Also ehrlich gesagt, ich schmuggel da, habe da von Anfang an immer wieder Pink quasi mit reingeschmuggelt und merke auch, dass mein Sohn gar kein Problem mit Pink hat. Also ja, der hat immer noch pinke
Glitzer. Also am liebsten hätte mein Sohn die Regenbogen-Glitzer, nämlich Fußballschuhe gehabt, die es leider nicht in seiner Größe gab. genau, nächstes Mal. Hat sich das bei dir bestätigt, dass es eigentlich schon sehr darauf ankommt, wie, dass wir eben in diesen jungen Jahren diese Vielfalt haben und dass es dann nämlich mit so einer Selbstverständlichkeit sich irgendwie auch weiterträgt?
Ja, das ist ich glaube, das ist so der eine Weg, aber ich glaube auch, dass viele junge Männer das auch später entdecken können. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, da ist es nicht passiert, jetzt kann ich ja gleich aufgeben, weil also ich sehe das schon so, die kommen ja dann auch auf eine Oberschule und kommen mit einer ganz anderen Peer Group zusammen und da entstehen auch mit den Mädchen und jungen Frauen irgendwie Gespräche und man freundet sich an. Also man sieht schon auch, dass die Freundschaften mittlerweile gemischter geschlechtlich sind quasi. Da können unsere Söhne auch noch ganz, ganz viel lernen. Also eine Bekannte hatte mir kürzlich erzählt, dass sie schon sehr immer so auf Feminismus gepocht hat und ihr Sohn hat sich dann irgendwann dolle abgegrenzt davon, also komplett auch vom feministischen Gedanken und so. Und dann hat er aber eine Frau kennengelernt im Studium und die war Feministin, so ganz klar, und er konnte dann irgendwie gut anknüpfen, weil er ja das durch seine Mutter schon kannte und dadurch hat er dann auch nochmal seine Werte quasi verändert. Aber was sicherlich auch nochmal wichtig ist, es ist nicht schlimm, wenn unsere Söhne komplett auf Dinos bestehen oder komplett auf Autos bestehen. Da können wir nämlich auch den Zugang nutzen. Wir können gucken, dass wir unseren Söhnen zeigen, so beim Dinosaurierspielen, dass T-Rexe auch fürsorglich waren. Also die haben, warum spielen wir immer nur Kampfspiele? Warum spielen wir nicht so, hey, da schlüpft gerade ein Baby und was macht denn jetzt Papa T-Rex? Wie kann er es ernähren? Wie haben die sich denn um die Kinder gekümmert? Da kann man tatsächlich auch mal ein bisschen so reingucken, wie das Dinosaurier gemacht haben. Da gab es in den letzten Jahren auch immer mehr Forschung zu, dass sich auch Papa-Dinosaurier teilweise um ihre Kinder gekümmert haben, während die Mütter unterwegs waren und so weiter. Oder bei Autos, da kann man auch gucken, gut, was macht ein Auto denn noch außer zu rasen? Was für Autos gibt es denn? Was machen denn Krankentransporte? Wie pflegt man denn ein Auto? Was für Mittel braucht man denn, um es zu putzen? Und so weiter und so fort. Ne? Also man kann auch gucken, wie müsste denn ein Auto aussehen, das behinderte Menschen im Rollstuhl transportiert und so weiter. Also da kann man ganz viele Türen öffnen, wenn das Kind eben ja doch darauf besteht. Also wir dürfen dann nicht auch da wieder so eine Angst entstehen lassen. Oh nein, er will jetzt aber den Rucksack mit dem Auto drauf. Wenn ihm das so wichtig ist, dann können wir auch, dann muss jetzt kein Streit daraus entstehen. Man sagt aber, dann wirst du ein toxischer Mann. Nein, wirst du nicht. Also, ja. Komm, dann nimm deinen Autorucksack und wir schauen mal, wie wir zum Autothema in die Fürsorglichkeit kommen. Also vom Autothema in die Fürsorglichkeit. Mhm.
Ja, Stichwort Fürsorglichkeit, das ist ja auch etwas, was man sowieso an ganz vielen, also ich hatte auch noch das Thema Bücher hier, das können wir jetzt, man sollte dein Buch lesen, um noch weitere konkrete Tipps eben auch zu bekommen, wie man genau ins Gespräch geht und Dinge in Frage stellt, weil das ist ja eigentlich, finde ich, auch so ein bisschen das für mich der Haupterkenntnis oder nochmal hat meine Vorgehensweise auch irgendwie bekräftigt, dass es viel weniger darum geht, genau, was sind diese äußerlichen Dinge und es ist auch kein Problem, Kampfspiele zu spielen und da irgendwie Fußball mega zu finden und Polizei, sondern eben eher, wie stellen wir Dinge an sich in Frage, wie sind wir im Miteinander und haben wir eher sozusagen diese Vielfalt, ne, der, was du gesagt hast, sozusagen der aller Eigenschaften, egal welchen Geschlechts wir die jetzt zuordnen wollen, können die gelebt werden. Und wenn ich aber beobachte, vielleicht nochmal, um so eine der Ängste aufzugreifen, ne, dass mein Kind sozusagen diese fürsorgliche Seite, dass sich damit ganz schwer tut, urteilt über Mädchen oder sozusagen, ne, also es zeigt sozusagen Verhalten, was ich dann als problematisch vielleicht finden könnte oder wertet, ne, weibliche Eigenschaften so ab. Wie kann ich sozusagen dann konkret damit umgehen? Ich glaube, das beschäftigt auch viele Eltern.
Also sehr, sehr unterschiedlich natürlich, je nach Kontext. Aber ich glaube, so die Nummer eins ist erstmal atmen, weil ne, du sagst ja schon, da entstehen dann auch schon wieder so Ängste. Und ich war mal auf einem Panel, da hat eine Mutter ganz aufgebracht erzählt, dass ihr Kind von der Kita nach Hause kam und hat plötzlich gesagt, Pink und Silber sei für Mädchen, alle anderen Farben für Jungen. Und dann hat sie gesagt, sie hat auch richtig mit ihm diskutiert und er wollte das nicht einsehen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, du, dein Kind wächst mit dir auf, ne? Und ich sehe, dass du sehr engagiert bist. Und lass ihm doch aber auch ein paar Jahre Zeit, um all das, was du jetzt heute weißt, auch entfalten zu können. Weil was habe ich denn mit 10 geredet? Was habe ich denn mit 19 daher gesagt? Und ich denke da auch, dass wir von unseren Kindern nicht allzu viel erwarten sollten. Also in jungen Jahren plus dann vielleicht auch noch mit einer Peer Group in der Schule vielleicht, die eben ganz andere Werte haben. Das heißt, unsere Jungen wachsen heute auch in einer Gesellschaft auf, wo sie merken, dass sie in ganz unterschiedlichen Räumen sich ganz unterschiedlich verhalten sollen. Also zu Hause dann vielleicht feministisch und in der Schule sollen sie gleichzeitig so Bro und Digger und ja, hast du die abgecheckt und sollen diese Codes auch beherrschen und diese Sprache mitsprechen können. Das heißt, unsere Jungen brauchen ganz viel Verständnis auch von uns und ich glaube, wir verstehen auch, wenn wir uns überlegen, wie müssen denn wir Frauen heute funktionieren in ganz unterschiedlichen Räumen. Wir werden ja auch ständig auf Arbeit wird gefragt, und wo ist dein Kind? Und zu Hause wird gefragt, ach und machst du gar nichts für dich? Oder, ne, oder in der Familie dann, hast du nicht nochmal wieder einen neuen Partner oder so? Also jetzt als Alleinerziehende. Also ständig wird da nachgefragt und reingepiekst in unsere vermeintlichen, ich wieder Anführungsstriche, Schwachstellen oder eben genau geguckt, entsprichst du hier unseren Werten, entsprichst du dort unseren Werten. Wir Frauen kennen das und bei Jungen wird es zunehmend auch so sein und ich denke, das ist auch ein nötiger Entwicklungsprozess hin zu einer moderneren Männlichkeit und einer fürsorglichen Männlichkeit. Das Problem ist eben auch, muss man sagen, dass die Gleichstellungspolitik Männer in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren nicht mitgenommen hat. Also wir hatten unsere feministischen Wellen auch, ne, schon im 20. Jahrhundert, verschiedene feministische Wellen, und Feminismus ist ein ganz großes Wort geworden in den letzten 10, 20 Jahren. Aber es hat meistens nur Frauen angesprochen. Und wir sehen an Befragungen mit Männern, dass die sagen, ich bin eigentlich interessiert an Gleichstellung, ich wünsche mir das auch, aber ich weiß nicht wie. Und die Gleichstellungspolitik bietet mir gar keine Möglichkeiten, also nichts Attraktives. Ja, ich denke mir, ja, ich verstehe es auch, wenn ich Väter sehe, die in Elternzeit gehen wollen und dann aus dem Unternehmen gemobbt werden, weil sie ein halbes Jahr für ihr Kind da sein wollen, ne? Oder dann eben auch keine Beförderung bekommen. Denen geht es so wie Frauen schon immer. Und da müsste man sich jetzt wirklich zusammenpacken quasi und ja, gemeinsam einander unterstützen bei dem eigenen Weg der Emanzipation so. Und nicht noch mehr Druck auslösen, glaube ich. Also ich glaube, da müssen wir sensibel vorgehen. Wenn das Kind, also mein Kind kommt nämlich nach Hause und nennt mich Brudi.
Mhm, ja.
Weil er hat mich wirklich sehr konditioniert anscheinend, weil ich jetzt sage, mein Bruder nennt mich Brudi. Und ich habe dann auch schon öfter gesagt, ich bin nicht dein Brudi, ich bin deine Mama. Aber da merke ich, okay, er lernt die Codes von der Schule, von der Umgebung, von seiner Peer Group, teilweise auch seinen Freunden. Was wichtig ist da für Eltern? Erstmal unseren Söhnen applaudieren, dass sie anscheinend sich so anpassen können, dass sie in verschiedenen Räumen Handlungsmöglichkeiten finden und also selbstwirksam, ja, sich verhalten können. Das heißt, sie können tatsächlich in der Schule sich so verhalten, dass sie sozial eingebunden sind, dass sie Freundschaften haben und zu Hause können sie sich so verhalten, dass sie quasi die Werte, die sie auch von zu Hause mitbekommen haben, von ihren Eltern, ja, genauso fortsetzen. Und auch zu Hause nicht anecken, ne? Und ich weiß nicht, im Haushalt helfen oder was auch immer. So, dann erstmal, das ist eine Riesenleistung. Problematisch wird es dann natürlich, wenn wir merken, unsere Söhne sind nicht mehr bei sich selbst. Also, dass sie auch in Schwierigkeiten geraten, dass sie vielleicht auch sich einsam fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie sind gezwungen, in bestimmte Freundschaften reinzugehen und müssen sich da super cool verhalten und auch Dinge tun, die komplett gegen ihre Werte gehen. Also Digi und Bruder zu sagen, ist was anderes, als wenn man andere Kinder mobbt und dazu sich gezwungen fühlt, weil sonst verliert man die Freundschaften, die man da aufgebaut hat. Dann haben wir ein Problem. Also wenn da diese auch so eine kognitive Dissonanz entsteht, wenn wir merken, unsere Söhne ziehen sich zurück, dann dürfen wir nicht noch draufhauen und sagen, so, du musst dich jetzt von den Freunden trennen und jetzt ist mal Schluss und die tun dir nicht gut. Das ist dann ein falscher Weg, weil dann ziehen sie sich tatsächlich, dann verstummen sie. Und dann, na, weil sie, wenn sie sich einfach so zurückziehen könnten, dann würden sie es tun. Aber offenbar haben sie keine Alternative. So geht es einigen Jungen tatsächlich, dass sie keine Alternative, dass sie sich sagen, okay, lieber bin ich mit denen Ärschen zusammen, als dass ich alleine rumsitze und gar keine Freunde habe. Und da können wir halt schauen, wie können wir denn noch andere Freundschaften fördern. Freundschaften zu fördern, das ist so wichtig, weil, also offensichtlich, unsere Jungs, unsere Söhne brauchen Freunde, die brauchen auch intime, gute, ja, vertrauensvolle Beziehungen, weil, da sind wir wieder am Anfang jetzt, unsere Söhne auch lernen müssen, mit anderen Menschen über Probleme zu sprechen, sich Hilfe zu suchen. Und manchmal ist die erste Anlaufstelle nicht unbedingt das eigene Zuhause, sind nicht unbedingt die Eltern, sondern man möchte mit einem Freund darüber sprechen. Wenn man aber nur Freunde hat, bei denen man sich groß und stark und mächtig zeigen muss und andere mobbt, dann hat man auch da keine Freundschaften, die vertrauensvoll sind. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen gucken, wo können wir und wie können wir Freundschaften fördern? Vielleicht über Vereine, vielleicht über andere Hobbys. Vielleicht können wir auch ja, mal Leute einladen, die man sonst nicht einlädt. Und dann die andere Seite. Manchmal denken wir, Freunde sind blöd und die tun unseren Kindern nicht gut. Aber die geben sich eben auch nur so cool und das auch bei uns zu Hause und sind aber eigentlich vollkommen in Ordnung. Da müssen wir wieder ein bisschen Offenheit üben und schauen, dass wir die besser kennenlernen. Also wir wissen auch über Freundschaften, Menschen sind uns sympathischer, je besser wir sie kennen. Das heißt, wenn da ein Freund nach Hause kommt, den wir total doof finden, dann ist es erst recht gut, wenn wir den mal fragen, so hey, und ja, wie heißt du, wie lebst du so, was machen deine Eltern so, so und was macht ihr zusammen? Ah, oder unseren Sohn fragen, was machst du denn gern mit dem? Also warum bedeutet der dir viel, warum magst du den? Und versuchen, das zu verstehen. Ja, also jetzt bin ich sehr auf Freundschaften eingegangen, ne? Aber
ja, aber finde ich auch einen wichtigen Punkt, genau. Das zu fördern. Also was wir konkret tun können, nahe Beziehungen und auch dieses Verstehen, was hat diese Identifikation mit dieser Person oder diesem sehr männlich klischeehaften Beschäftigung, Hobby, wie auch immer, gerade für dich auch für eine Bedeutung, finde ich. Also das wertzuschätzen, also das finde ich auch sehr wichtig. Also genau hinter diese vordergründige Fassade von, oh, das finde ich aber sehr stereotyp, zu gucken und zu sagen, was hat das denn für dich für einen Wert? Also warum brauchst du das eigentlich gerade? Weil es, genau, da geht es ja auch um Bedürfnisse, die einfach real sind. Und die zu verstehen, finde ich, kann auch total helfen, in dieses Mitgefühl auch zu gehen. Also diese Weichheit finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, habe ich gerade nochmal gedacht. Weil das ist ja sonst paradox. Wir machen ja sonst was wir eigentlich ablehnen oder verhindern wollen, wenn wir dem mit dieser Härte eben begegnen oder mit so einer Abwertung. Dann machen wir ja eigentlich genau das, was wir nicht fördern wollen.
Ja, genau, was du sagst, also dass wir nicht, am besten nicht immer sofort mit einer Abwertung reagieren oder sagen, okay, wie kann ich meinem Kind das und das beibringen? Vielleicht sollten wir Eltern uns auch öfter als Lernende verstehen. Was wir, glaube ich, auch immer im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass unsere Kinder generell oder alle Menschen streben ja nach einer Handlungsfähigkeit. Und das fand ich ganz wichtig, auch nochmal zu lernen, als ich mich so nochmal mit Soziologie beschäftigt habe und so weiter. Alle Menschen wollen handlungsfähig sein. Und wir merken, dass wir in verschiedenen Räumen uns verschieden verhalten müssen, um handlungsfähig zu sein. Und diese Handlungsfähigkeit, die ist quasi immer geknüpft an drei Punkte, an einem stabilen Selbstwert. Das heißt, wir müssen so handeln, dass unser Selbstwert nicht, dass wir nicht abgewertet werden, an Anerkennung und an Selbstwirksamkeit. Also dass auch wirklich, ja, wir etwas tun können, was verändern können und so weiter. Und die Handlungsfähigkeit, die können unsere Söhne in der Schule anders herstellen, mit einem anderen Sprechen, mit einem anderen Verhalten, als sie es zu Hause können. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder im Hinterkopf behalten, dass es ja auch gut ist, handlungsfähig zu sein. Solange niemand zu Schaden kommt, sollen sie doch ihren Brudisprech da ausleben und sich so ein bisschen in die Hände klatschen und wenn sie sich begrüßen und was auch immer. Letztendlich erkennen wir einen feministischen Jungen, einen feministischen Mann nicht unbedingt an der Art, wie sie sich begrüßen und auch nicht am Nagellack. Es geht um andere Fürsorgeaspekte. Es geht darum, einen Zugang zu den eigenen Gefühlen zu haben, wirklich zuzuhören, sich um das Umfeld zu kümmern. Und das Problem ist, viele Eltern sehen auch oft nicht, inwieweit sich Söhne kümmern, inwieweit sich Jungen um auch ihre Freunde kümmern. Da gibt es auch, also die Männlichkeitsforschung ist noch sehr in den Kinderschuhen, ne? Das muss man auch sagen. Und da gibt es jetzt erst ganz, ganz junge, neue Forschung dazu, wie Freunde, also Jungen sich um ihre Freunde kümmern, dass sie sehr wohl fürsorglich sind, weil immer wurde gesagt, ja, Mädchenfreundschaften sind viel fürsorglicher, die sind besser und Jungenfreundschaften, das ist ja nur dieses Side-by-Side nebeneinander sitzen, auf etwas glotzen. Aber das stimmt so nicht. Also wir haben jetzt so langsam die ersten qualitativen Forschungsansätze, Interviews, die zeigen, zum Beispiel gab es ein Interview, da war ein Jugendlicher, der hat gemerkt, mein Freund hat Liebeskummer und der hat dann gegoogelt, wie er seinem Freund bei Liebeskummer helfen kann. Und das ist eine Art von Fürsorglichkeit. Die kriegen die Eltern nicht mit, wenn er in seinem Zimmer sitzt und dann googelt, was mache ich denn, wenn mein Freund Liebeskummer hat. Von daher, ich glaube, das ist eben auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch nochmal zurückkommen zu diesem Nicht-Abwerten. Wir sollten unseren Kindern eine Kompetenz unterstellen. Also die checken schon, wie sie sich in welchen Räumen verhalten können. Und die sind auch fürsorglich. Die haben selber ein Bedürfnis nach Fürsorge. Und Jungen leben Fürsorglichkeit leider aufgrund der Männlichkeitsnorm oft ein bisschen versteckter aus. Mhm. Und da müssen wir genau hingucken, um die auch zu erkennen. Aber wir arbeiten gleichzeitig daran natürlich, dass Jungen sie auch offen ausleben dürfen, ne?
Ja, mit Blick auf die Zeit, ich habe noch viele Punkte auf der Liste, aber die lassen wir, weil, wie gesagt, man kann dein Buch lesen und viele weitere ganz praktische Impulse auch bekommen. Weil wir jetzt gerade eher so bei diesem Ausblick sind, oder was stärkt denn eigentlich die Jungs in Anführungsstrichen oder Kinder an alle wahrscheinlich, ihre Individualität auszudrücken eigentlich und sich auch ihren individuellen Weg halt einfach zu finden, finde ich, da hast du jetzt dieses Vertrauen ja auch angesprochen in ihre Fähigkeiten. Ich habe es auch so gehört wie vergrößern, also eigentlich da auch durch unser Spiegeln, das, was wir eben, also unsere eigene Wahrnehmung erweitern und dann können wir das eben ja auch spiegeln, was wir sehen, zum Beispiel an Fürsorge oder an, ja, bestimmten Kompetenzen sozusagen mit Situationen umzugehen. Also ich habe das Gefühl, das ist immer was, ja, was ich, glaube ich, versuche und was ich aber auch irgendwie durch dein Buch nochmal bekräftigt wurde. Zum Beispiel hat, das fällt mir jetzt auch gerade ein, einer meiner Söhne neulich einem Freund ein Geschenk gemacht, obwohl er nicht zum Geburtstag eingeladen war. Und die hatten auch einen Streit vorher und so, die haben so eine spezielle Beziehung, aber wollte ihm was Gutes tun. Das dann wahrzunehmen und nochmal zu wiederholen, sag ich mal, oder zu sagen, das finde ich ja also auch irgendwie erstaunlich oder auch bemerkenswert, dass du dir so viel Mühe gibst, ne, jetzt hier und wie fürsorglich das sozusagen einfach war. Das können ja so, können Beispiele sein oder es kann auch was sein beim Tischdecken oder so, obwohl der keinen Bock drauf hatte. Oder. Also manchmal finde ich, ist es auch einfach dieses ihnen spiegeln, ihnen bewusst machen, das bist du übrigens ja auch. Also meine Frage ist gerade so ein bisschen, was stärkt die Jungs sozusagen in dieser Vielfalt oder vielleicht auch irgendwie speziell zu diesen weiblich konnotierten Eigenschaften einen positiven Bezug zu entwickeln?
Also Ich glaube, erstens müssen wir davon ausgehen, dass sie grundsätzlich auf die Welt kommen und dazu einen positiven Bezug haben.
Haben, ja.
Menschen, alle Menschen haben dürfen.
Stimmt, gute Perspektive. Ja, also dass sie sozusagen ihn nicht verlieren, ist eigentlich die Frage und nicht, dass sie ihn entwickeln.
Genau, alle Menschen
ja.
haben Bedürfnis dazu, fürsorglich
ja,
zu sein.
Ja, absolut. Und
auch
kooperativ.
Ich habe gelesen, dass der erste Akt der Fürsorge eines Kindes das Lächeln ist.
Mhm.
Fand ich irgendwie sehr schön. Und genau, also dass wir das ihnen erstmal unterstellen und
ja.
dann die Kompetenzen eben versuchen beizubringen. Also dass wir spielerisch auch schauen, das fängt ja schon an mit, was für Spielzeug kriegt eigentlich ein Junge als erstes. Der findet, das Leben des Kindes findet erstmal in einem Fürsorge-Care-Bereich der Mutter meistens statt. Das heißt im eigenen Haushalt, warum kriegt so ein Kind nicht als erstes so einen Kehrbesen, einen Mop und so weiter, eine kleine Küche geschenkt? Weil er ahmt ja das nach, was er sieht. Und das ist erstmal ein Elternteil, meistens die Mutter, die dann in der Küche steht, die auch den Haushalt schmeißt und so weiter. Das heißt, dass wir da irgendwie vielleicht mehr so gucken, was weniger uns leiten lassen von der Spielzeugindustrie oder so, sondern mehr gucken, in was für einem Umfeld ist denn das Kind gerade, was braucht es denn jetzt gerade? Und da uns wirklich auch trauen. Manchmal, wie du vorhin hast du Filme angesprochen, manchmal trauen wir uns gar nicht auch bei Büchern einfach den Film auszuwählen oder das Buch, wo jetzt die weibliche Hauptrolle drin vorkommt. Und da bin ich aber tatsächlich auch knallhart gewesen und habe dann einfach das wirklich überwunden. Also man muss für sich selber dann auch Brücken bauen und sich selber sagen, nee, das ist ein toller Film und wir gucken den jetzt und ich merke auch, dass das für meinen Sohn ganz normal ist, dass wir alles Mögliche an Filmen und Büchern lesen und gucken, wo ganz verschiedene ProtagonistInnen drin vorkommen und der kann sich sehr identifizieren. Also sich auch, also tatsächlich auch zu unterstellen, dass unsere Söhne sich mit allen Menschen identifizieren können. Genauso wie ich mich als Kind mit Bugs Bunny identifizieren konnte, kann sich mein Sohn heute auch mit Frauen identifizieren, mit Mädchen und mit mir als Mutter. Und ich möchte da, glaube ich, einfach mal einmal, um das so gebündelt so zusammenzufassen, da gibt es, es gab so europaweite Forschung auch zu der geschlechtssensiblen Erziehung in Kitas und Schulen. Und dann gab es darauf aufbauend eine Handreichung für PädagogInnen und da wurden drei Punkte genannt, was man tun kann. Und der erste Punkt ist Empowerment und das habe ich gerade erwähnt, also dass wir wirklich schauen, wie kann ich meinem Kind noch eine weitere Kompetenz beibringen und welchen Zugang kann ich legen, damit sich mein Kind auch dafür interessiert, damit es anknüpfen kann an das, was es schon erfahren hat, was es weiß, was es mag. Dann der zweite Punkt ist Normalisierung. Also da können wir zum Beispiel Filme, Fotos, was auch immer, so Figuren nehmen aus der Popkultur oder woher auch immer und zeigen, so kann ein Mann aussehen, so kann ein Junge aussehen, so kann der sich schminken, das kann er machen, so kann er sich verhalten. Ich habe ja mit meinem Sohn die erste Staffel von Heartstopper gesehen und das war wunderschön und es ist eine Story über eine homosexuelle Liebe, aber darum ging es gar nicht so vor allem, sondern darum, dass sie wie fürsorglich quasi alle Teenager da sind in dieser Serie. Also wie verbunden zueinander, wie offen sie miteinander sprechen, wie das, da gibt es nicht dieses typische Drama von, er hat das gemacht und dann ist er der andere verletzt und unterstellt ihm was Böses. Die haben einfach nur nicht miteinander gesprochen, sondern nee, die haben über alles immer gesprochen und füreinander gesorgt und das ist wunderschön. Und davon gibt es super viel, wenn man die Augen offen hält. Ne? Mhm. Und dann der dritte Punkt ist eine Dekonstruktion. Also wir brauchen, wenn wir die traditionelle Männlichkeit überwinden wollen, brauchen wir Beispiele von einer traditionellen Männlichkeit. Und wir müssen unsere Söhne eben nicht davor abschirmen, sondern diese Dinge, diese Beispiele nehmen und mit ihnen besprechen und fragen, wie siehst du das? Ich finde, dass er... Dass das, was er sagt, nicht gut ist, weil er wertet die und die Gruppen ab oder Ne, warum sehen denn eigentlich, warum haben denn die meisten Männer hier kurze Haare und alle den gleichen Anzug an? Ist das nicht komisch? Und also, dass wir halt einfach tatsächlich diese traditionelle Männlichkeit immer wieder heranziehen und mit der arbeiten und mit unseren Kindern und dieser traditionellen Männlichkeit arbeiten, sie fragen, wie sie dazu stehen, das quasi durchsezieren und auch darüber sprechen, warum Männer und also oft Schwierigkeiten haben mit ihrer mentalen Gesundheit, warum die sich dreimal so oft selbst umbringen als Frauen, warum die früher sterben, woran liegt das, was, ne, also dass sie wirklich diesen Bezug dazu herstellen können und das für sich so abbauen können als, ja, so, das klingt nicht gut.
Ja, liebe Anne, ich danke dir total. Wir könnten noch über vieles sicher sprechen und genau, ich hatte noch viele Stichworte, aber es soll ja auch noch offen, vieles offen bleiben,
genau,
damit man in deinem Buch noch Neues erfährt, das ich wirklich allen ans Herz legen möchte. Danke, dass du dir diese Arbeit gemacht hast und dieses tolle Buch geschrieben hast und heute hier im Podcast warst.
Ja, danke für die Einladung.
Wie immer hoffe ich, dass du einige Gedanken und Gesprächsimpulse für dich und deine Elternschaft mitnehmen konntest. Wenn du noch ein bisschen mehr willst, dann lade ich dich auch ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Den versende ich jede Woche und teile da ja Hinweise zu meinen Angeboten, aber auch vertiefende Gedanken und Impulse rund um Equal Care und die feministische Perspektive auf Elternschaft. Und für alle Mütter gibt es noch einen weiteren geschützten Raum, meine Feminist Motherhood Community. Ja, wenn du diesen Podcast gerne hörst und Lust hast, dich zu den Themen, die darin vorkommen, auszutauschen, dann ist das vermutlich für dich der richtige Ort. Du kannst dir da anschauen, worum es geht, auf meiner Website. Feminist Motherhood Community findest du unter den Online-Angeboten und ist auch in den Shownotes verlinkt. Wenn du Fragen oder Themenwünsche hast, wenn du mir Feedback geben möchtest, freue ich mich immer sehr, aus der Podcast-Community zu hören. Schreib mir dann sehr gern an hallo@hannadrexler.de oder bei Instagram. Da findest du mich unter @hannah.drexler.coaching. Ich wünsche dir zwei wunderbare Wochen. Bis zur neuen Folge. Alles Liebe.